Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Welche Lüge knöpfen wir uns diese Woche vor?
Eine, die viele kennen und mit der sich einige bis heute auch gerne schmücken.
Ich sage mal so, dann wird es Zeit, die Sache richtig zu stellen.
Titel des heutigen Podcasts: Ludwig Erhard und das Wirtschaftswunder, Teil 1.
Helmut, du hast für heute ein Thema gewählt, das wirklich fast jeder in Deutschland zu kennen glaubt. Die Älteren sowieso. Das westdeutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Geschichte, wie aus Trümmern und Hunger innerhalb weniger Jahre der Aufstieg zur Wohlstandsnation gelang. So kann man das wohl sagen.
Und jetzt müssen wir uns als alte Säcke outen. Wir beide haben die Zeit des Wirtschaftswunders selbst erlebt, als Kinder zumindest. Was ist denn bei euch zu Hause von dem Wunder, das wir jetzt noch abklopfen wollen, eigentlich angekommen, Matthias?
Also wenn ich es direkt sagen könnte, nichts. Ich habe die Zeit der 60er Jahre zu keinem Zeitpunkt als Wunder erlebt. Also wir lebten in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Ich musste mit meiner Mutter in einem Bett schlafen, dann kam ich ins Heim. Wir hatten keinen Fernseher, kein Auto. Also von Wunder wirklich kann ich nicht die Rede gewesen
sein. Ist an dir vorbeigelaufen oder an euch? Also Wir hatten schon 1961 einen Fernseher. Das heißt, das war eigentlich eine Fernsehtruhe, so ein Nussbaumschränkchen. Und wenn man die Türen aufklappte, dann kam dahinter eben der Bildschirm zum Vorschein, schwarz-weiß natürlich. Und obendrauf war noch so eine Klappe. Und wenn man die hochklappte, dann war dahinter das Radio. Marke Grundig, alles made in Germany. Und ein Auto hatten wir auch schon, sogar schon 1960. Es war ein Opel Rekord, den hat mein Vater in Rüsselsheim noch selber abgeholt.
Ja, also bei euch kann man sagen, ist das Wunder angekommen, wenn es denn ein Wunder war. Also ein Wunder, ja, ist ja irgendetwas zum Staunen, das den bekannten Naturgesetzen oder der menschlichen Erfahrung scheinbar widerspricht. Das ist ein Wunder.
Ja, du hast völlig recht. Es war auf jeden Fall sowas wie ein gefühltes Wunder. Die meisten Deutschen haben in den ersten Jahren nach dem Krieg ja noch Kohldampf geschoben. Viele Häuser und Wohnungen waren zerstört. Es gab Lebensmittelkarten mit festgelegten Rationen. Und dann geht's plötzlich rasant aufwärts. Man kann wieder ganz viel kaufen. Also ich weiß noch, wie meine Eltern, aber auch die Tanten und Onkel wieder sichtbar an Leibesfülle zunahmen. Die wurden richtig dicker.
Aber jeder, denke ich, kennt, auch die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, die Geschichte von Trümmerfrauen, von harter Arbeit und Entbehrung, von Schwarzmarkt, Hunger und Währungsreform. Also wir reden über diese ersten Jahre nach 45.
Ja, und das Problem dabei ist nur, so wie wir sie kennen, stimmt die Geschichte nur sehr bedingt. Also die Forschung spricht ziemlich eindeutig gegen den populären Mythos, so wie er meist erzählt wird. Also Ludwig Erhard, der Mann mit der dicken Zigarre, nicht nur als Wirtschaftsminister, sondern fast schon als Wirtschaftsmagier. Die CDU sonnt sich ja heute noch in seinem Glanz, aber da sind doch mehr als nur ein Fragezeichen angebracht.
Also wenn ich es sehe, geht es also auch um die Frage, wer hat es erfunden? Und diesmal fragen wir nicht nach Ricola Kräuterbonbons.
Korrekt, da ist die Schweizer Urheberschaft geklärt, denke ich. Es geht hier um die glückselige Verbindung von, ich sag's mal metaphernreich, von Katja Epstein und der Ökonomie. Du erinnerst dich, ne?
Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen.
Genau, bevor die Leute abschalten. Die Frage ist ja, ob auch das fürs Wirtschaftswunder gilt und ganz konkret für diesen Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland.
Da will man einmal singen und dann darf man es nicht. Also, wenn ich es richtig verstehe, dann ist die Sache nicht so eindeutig eben wie bei den Schweizer Kräuterbonbons. Aber bevor wir da einsteigen, sag mir doch mal, was diesen Mythos überhaupt ausmacht. Was glaubt denn die durchschnittliche Bundesbürgerin, der durchschnittliche Bundesbürger zu wissen, wenn Sie, er oder wer auch immer vom Wirtschaftswunder sprechen?
Also ich habe jetzt keine repräsentative Umfrage gemacht, aber die Wissenschaftler, die Historiker sind sich relativ einig. Dieser Mythos hat im Kern vier Bausteine. Der erste ist die Stunde Null, also die Vorstellung, 1945 sei alles zerstört gewesen, Deutschland komplett am Boden und dann ein totaler Neuanfang sozusagen von 0 auf 100. Dann haben wir zweitens die Währungsreform von 1948, die über Nacht die Schaufenster wieder gefüllt hat. Drittens der Marshallplan, also die vor allem amerikanische Milliardenhilfe, die das Land wieder flott gemacht habe. Und viertens das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, untrennbar verbunden mit dem Namen Ludwig Erhard. Also das wären die vier Elemente, die zusammen sowas wie die Erzählung vom Wunder ergeben.
Wenn ich darf, dann würde ich noch den Willen der deutschen Bevölkerung, das Land nach den verheerenden Zerstörungen schnell wieder aufzubauen, hinzufügen. Vielleicht war das ja so etwas wie das Fundament der vier Bausteine. Aber du sagst, diese vier Säulen tragen nicht?
Doch, sie tragen schon ein bisschen dazu bei, aber die Wirtschaftshistoriker sind heute weitgehend darin einig, dass keine dieser Säulen die eigentliche Dynamik erklärt. Die vier Bausteine waren schon wichtig, sie spielten eine Rolle, aber als Erklärung für dieses rasante Wachstum der westdeutschen Nachkriegswirtschaft taugen sie nur relativ begrenzt. Also die wahren Gründe liegen woanders.
So, wenn sie woanders liegen, Helmut, dann lass uns das doch mal in Reihe nach aufdröseln. Also fangen wir mal ganz von vorne an. 1945, auf den totalen Krieg folgt die Kapitulation, der totale Zusammenbruch wird sozusagen unterschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein Gefühl herrschte, dass in dieser Situation das Ende des Zusammenbruchs angesichts der Trümmer nur noch Wunder helfen konnten.
Ja, unbedingt. Um das Gefühl einzufangen, hilft uns mal wieder der deutsche Schlager. Jetzt bitte nicht mitsingen.
Schade.
Zara Leander hat schon 1942 gesungen.
Ich weiß.
Ach, er macht es. Es wird einmal ein Wunder geschehen, genau. Und als sich im Krieg schon die deutsche Niederlage abzeichnete, da hofften ja viele noch auf die Wunderwaffe, die V2-Rakete, die angeblich die Wende zugunsten Deutschlands bringen sollte. Es kam dann anders, wie wir wissen, aber man sieht daran, Wunder bzw. Wunderglaube hängt ganz eng mit Hoffnung zusammen.
Ja, und das kann man auch verstehen. Die Ausgangslage war ja tatsächlich für viele zum Verzweifeln. Im Frühjahr 1945 brach die deutsche Wirtschaft komplett zusammen. Weite Teile der Infrastruktur lagen lahm, die Produktion stand scheinbar völlig still und die Siegermächte waren fest entschlossen, ihre eigene Wirtschaft auf Kosten Deutschlands zu stabilisieren.
Ja, die wollten Produktionsanlagen demontieren. Die deutsche Produktion wollten sie überhaupt nur insoweit erlauben, wie sie den Besatzern auch nützte. Es lief auf eine Deindustrialisierung Deutschlands hinaus. Also das sollte möglichst nie mehr die Fähigkeit besitzen, irgendwen zu bedrohen. Der amerikanische Finanzminister Morgenthau, der hatte schon im Sommer 1944 einen Plan entworfen, Deutschland nach dem Sieg der Alliierten komplett in einen Agrarstaat umzuwandeln, ohne jedes militärische Gefahrenpotenzial.
Der nach ihm benannte Morgenthau-Plan, ja, ich kenne mich ganz gut aus, ich habe über die Nachkriegszeit meine Dissertation geschrieben, aber so oder so, ob Agrarstaat oder nur Demontage, für die Menschen in den ausgebombten Städten hieß das Hunger, Not, Elend und eigentlich kein Ende in Sicht. Und das klingt nach einer Situation, aus der man sich, so muss man es glaube ich sehen, kaum aus eigener Kraft befreien kann.
Ja, genau dieser Eindruck ist entscheidend. Wenn die Lage hoffnungslos erscheint und dann plötzlich sichtbare Erfolge kommen, dann erscheint das den Zeitgenossen unerklärlich. Eben wie ein Wunder, wie vom Himmel gefallen. Oder man bringt es mit konkreten politischen Ereignissen in Verbindung und schreibt diesen Ereignissen dann ja geradezu wundersame Wirkungen zu.
Moment mal. Aber das Wort Wirtschaftswunder, das ist ja nicht damals, das ist ja erst nach dem Krieg entstanden oder nach der Währungsreform 48, soweit ich. Wann ist denn dieser Begriff sozusagen in die Öffentlichkeit gekommen?
Ja, das ist leider falsch und das ist schon eine der ersten überraschenden Pointen der ganzen Geschichte. Was stimmt, schon wenige Wochen nach der Währungsreform vom Juni 48 rückte der Oberdirektor des Wirtschaftsrats der B-Zone, also der amerikanischen-britischen Zone, der Mann hieß Hermann Josef Pünder, muss uns nicht weiter kümmern, er rückte die Folgen der Reform in die Nähe eines Wunders, eben weil man plötzlich wieder alles kaufen konnte. Aber der Mann griff dabei auf ein Wort zurück, das er schon kannte. Der Begriff Wirtschaftswunder war nämlich in Deutschland schon seit den 30er Jahren im Umlauf.
Und da gab es schon ein Wirtschaftswunder, das ist mir neu, 1930.
Ja, war mir vor der Arbeit an dieser Episode auch neu. Mit Wirtschaftswunder war ursprünglich der erstaunliche Erfolg gemeint, mit dem das Deutsche Reich aus der Weltwirtschaftskrise rausgekommen war.
Wir sind da in der Weimarer Republik 1930.
Ja, klingelt es da noch bei dir?
Ja, ich krame in meinem Gedächtnis. Börsencrash an der New Yorker Wall Street. 1929.
Schwarzer Freitag.
Ja, das Bankensystem brach zusammen. Die Leute wurden über Nacht um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Und weil die US-Banken Kredite für Deutschland stoppten, riss das auch in Deutschland massenhaft Unternehmen in den Abgrund.
Ja, da gab es eine riesige Pleitenwelle.
Ja. Das Ende der Weimarer Republik und das Erstarken der NSDAP, denke ich, und da sind sich die Historiker weitgehend einig, wäre ohne diese Krise eher kaum möglich gewesen.
Ja, und die USA haben sich mit dem sogenannten New Deal unter Präsident Franklin D. Roosevelt relativ schnell erholt. Es gab da Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, man hat einfach Großprojekte gebaut, Staudämme und so weiter. Die Banken wurden stärker reguliert und kontrolliert, um sie vor dem Zusammenbruch zu retten. Und Roosevelt führte erstmals ein staatliches Rentensystem und eine Arbeitslosenversicherung ein. Das gab es ja in Deutschland schon. Auch dort sprach man damals von einem Wunder in den USA, als die Reformen erste Wirkung zeigten. Und das nährte dann auch in Deutschland die Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr zu dauerhaftem Wohlstand.
Also lass uns noch mal festhalten. Der Begriff Wirtschaftswunder ist schon lange vor der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg benutzt worden. Das ist interessant. Da habe ich wirklich was dazugelernt. Aber ich muss noch mal nachhaken. Basierte das Nazi-Wirtschaftswunder in den 30er Jahren nicht vor allem auf Hochrüstung, also Aufrüstung statt Arbeitsplätze oder mit der Aufrüstung schafft Arbeitsplätze. Das ist ja weder Wunder noch wirtschaftspolitischer Geniestreich, oder?
Ja, das mit der Aufrüstung als Wirtschaftsmotor ist die populäre Erklärung. Natürlich ist da auch was dran. Also selbst die SPD, die nach ihrem Verbot vom Prager Exil aus agierte, die konnte 1936 dieses deutsche Wirtschaftswunder nicht leugnen. Auch sie führte es auf den Auftrieb durch Rüstungs- und Kriegsbedarf zurück. Aber es gab auch andere Stimmen. Ausgerechnet Alfred Müller-Amag, sowas wie der geistige Pate der sozialen Marktwirtschaft, der ließ diese Rüstungserklärung fürs Wirtschaftswachstum allein nicht gelten.
Moment, es rast mal nicht davon. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Erstens dachte ich, der Wirtschaftsminister und spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard sei der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft. Und zweitens, wer war nochmal dieser Müller-Amag?
Ja, den Namen kann man sich durchaus merken. Der war ein Volkswirt und Wirtschaftspolitiker. Er war schon 1933 Mitglied der NSDAP geworden. Und nach dem Krieg arbeitete er als Hochschullehrer in Münster und Köln. In Köln hat er sogar das Institut für Wirtschaftspolitik an der Uni gegründet. Und ab 1952, jetzt wird's interessant, arbeitete er unter Erhard als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Aber den Begriff der sozialen Marktwirtschaft, den hat er schon viel früher geprägt, nämlich 1947 in seiner Schrift Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Da taucht dieser Begriff soziale Marktwirtschaft erstmals auf.
Also, wenn ich jetzt genau zugehört habe, dann hat Erhard den Begriff und die dahinterstehende Theorie des sozialen Ausgleichs also von Müller-Amag gemobst, kopiert, aufgegriffen.
Ja, mindestens ihn politisch populär gemacht.
Clever. War ja ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung vom Kapitalismus die Nase gestrichen voll hatte.
Ja, allerdings.
viele sahen einen direkten Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus. In Hessen wurde in einer Volksabstimmung der Artikel 41 mit großer Mehrheit in die Verfassung aufgenommen. Der sah eine Überführung von Schlüsselindustrien, also Stahlindustrie, Bergbau, Energiesektor, Verkehr, in Volkseigentum vor. Hallo.
Ja, das ist interessant, weil man daran gut sieht, wohin die Stimmung damals ging. Aber dieser Artikel 41 ist nie angewendet worden. Die USA als Besatzungsmacht legte da Veto ein und mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 war die Sache dann eh vom Tisch.
Moment, aber selbst die CDU in der britischen Zone hat 1947 in Aalen programmatisch erklärt, ich habe mir es extra noch mal rausgesucht, weil ich wusste, dass du damit kommst, das Zitat, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus folgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr als das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Punkt. Zitat Ende. Ja, Freunde, das ist eine glasklare Distanzierung vom kapitalistischen System. CDU, Aalener Programm, 1947.
Ja, stimmt. Möchte die CDU heute wahrscheinlich auch nicht mehr gern daran erinnert werden. Aber schon zwei Jahre später, 1949, bekannte sich die CDU dann in den sogenannten Düsseldorfer Leitsätzen auf Betreiben Erhards dann auch zum Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und damit war das Aalener Programm kassiert. Aber auch der CDU war natürlich klar, dass man nach den Erfahrungen des Faschismus die Bevölkerung nur hinter sich bringen konnte, wenn man einen Ausgleich schaffte zwischen ja, grundsätzlich widerstreitenden Interessen von Kapital auf der einen und Arbeit auf der anderen Seite.
Ja, und genau das war ja das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, eben sozialer Ausgleich. Nicht nur als so eine nachträgliche Reparatur von Fehlentwicklungen, sondern eben als unverzichtbares Element des wirtschaftlichen Handelns. Das heißt, es soll Betriebsräte geben, Mitbestimmung, eine Sozialpartnerschaft, wie man das dann später in den 50er und 60er Jahren nannte.
Ja, genau, womit wir wieder bei Alfred Müller-Ahrmark wären. Er wusste eben, dass der Rüstungsboom der Nazi-Herrschaft in Deutschland erst eingesetzt hat, nachdem das Wunder der 30er Jahre schon wahrgenommen wurde. Also die Reihenfolge stimmt nicht. Erst kam der Aufschwung und dann kam die große Aufrüstung.
Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich wirklich so noch nie gehört habe. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber was haben die 1930er mit den 1950er Jahren zu tun? Das sind doch, Entschuldigung, zwei völlig verschiedene Welten. Diktatur, Weimarer Republik, Demokratie, Krieg und Wiederaufbau. Da geht doch alles durcheinander.
Ja, politisch hast du recht, absolut. Und die Ursachen der beiden Phänomene, also die Aufschwungsphänomene in den 30ern und 50ern, die sind nicht vergleichbar. Aber wenn man rein auf die Statistik guckt, dann gleichen sich die beiden Wirtschaftswunder verblüffend. Und zwar dann, wenn man sie als das versteht, was sie in Wahrheit waren, nämlich immer wieder die Rückkehr auf einen langen Wachstumspfad, den die deutsche Wirtschaft seit dem Kaiserreich schon entwickelt hatte.
Halt. Das musst du mal erklären. Klingt ja wie vom Wanderverein.
Die Rückkehr auf den Wachstumspfad.
Ja. Also das klingt ja wie vom Wanderverein formuliert. Rückkehr auf einen Wachstumspfad.
Ja, was ich hier erzähle, habe ich nicht selbst recherchiert und das sind auch nicht meine Worte. Das Verdienst gebührt dem Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser. Der hat diese Periode wirklich intensiv erforscht. Stell dir die deutsche Industrieproduktion seit dem Kaiserreich, also seit 1871 mal, als eine lange, ziemlich kontinuierliche Aufwärtslinie vor. Ja, so ein Wirtschaftsdiagramm, wie man es sich wünschen kann.
So auf der XY-Achse.
Genau, ne? Es geht einfach stetig nach oben. Und Krisen und Kriege, die haben sie immer wieder ein Stückchen nach unten gedrückt. Also da gab es auch mal eine Delle in der Kurve. Aber danach kehrte die Wirtschaft jedes Mal sehr fix auf diese alte Linie zurück und hat das Versäumte dann auch sehr zügig nachgeholt. Also was wir Wunder nennen, ist im Grunde eine Aufholjagd. Der scheinbar wundersame Sprung nach oben ist die Rückkehr zu dem Niveau, das ohne die Katastrophen der beiden Weltkriege ohnehin erreicht worden wäre.
Puh, da muss ich mal tief Luft holen. Also die Stunde Null 1945 war keine im Sinne von alles auf Anfang, so eine Art Reset-Taste, wir fangen bei Null an, sondern die Wirtschaft konnte an die Vorkriegs- und Kriegserfolge anknüpfen. Also das nimmt dem angeblichen Wunder schon einiges von seiner Magie.
Mhm.
Aber gut, machen wir weiter mit den vier Säulen des Wirtschaftswunders. Als zweite Säule hast du ja die Währungsreform von 1948 genannt. Die Folge? Über Nacht waren die bis dahin leeren Schaufenster voll. Das haben mir noch meine Eltern erzählt. Das war doch real, oder?
Die vollen Schaufenster waren real, ja. Kenne ich auch noch aus Erzählungen zu Hause. Und der Effekt, den das hatte auch, jeder bekam ja damals zunächst ein Kopfgeld in Anführungsstrichen von 40 D-Mark. Später kamen dann nochmal 20 Mark dazu. Und jetzt kommt wieder Ludwig Erhard ins Spiel. Er war nämlich 1948 Direktor der Wirtschaftsverwaltung der B-Zone.
Haben wir schon mal gesagt, das war das Zusammenschluss der amerikanischen, der britischen Besatzungszone im Nachkriegsdeutschland.
Genau. Es gab nicht nur dieses Kopfgeld. Ludwig Erhard hob im Zuge dieser Reform nämlich zusätzlich noch die Preisbindung auf und die Rationierung für viele Güter. Und das bedeutete dann, dass sich über Nacht die Schaufenster mit Waren füllten. Die waren vorher gehortet worden. Es gab aber einen dicken Haken an der Sache. Während nämlich die Preise freigegeben wurden, blieben die Löhne auf dem gleichen Niveau bestehen, durch einen Lohnstopp. Die Löhne durften nicht entsprechend steigen.
Die Folge war ja wohl, in der zweiten Jahreshälfte 1948 zogen die Preise kräftig an, die Reallöhne sanken durch diese Inflation und viele Menschen konnten sich die nun verfügbaren Güter schlicht nicht leisten. Sie konnten sie nur im Schaufenster sehen, aber nicht erkaufen.
Ja.
Das heißt, das erzeugt ja enorme soziale Spannung.
Genau so war es. Also aus dem Unmut heraus haben die Gewerkschaften dann zum Generalstreik aufgerufen. Am 12. November 1948, muss man sich mal vorstellen, legten rund 9 Millionen Arbeitnehmer in den Westzonen für einen Tag die Arbeit nieder. Das war, ich glaube, das hat die Geschichte belegt. Es war der einzige Generalstreik in der Geschichte der späteren Bundesrepublik.
Ja, das wird in der schönen Schaufenstererzählung selten erwähnt. War aber ein guter Nährboden fürs politische Kabarett. Wir haben ja beide lange in Düsseldorf gelebt. 1948 startete das Düsseldorfer Komödchen, gibt es noch heute. Und auch die Münchner Lach- und Schießgesellschaft ging in diesem Jahr auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Also, aber Werner Fink, er war einer der profiliertesten Kabarettisten seiner Zeit, saß bei den Nazis im KZ und so weiter.
Und hat sich auch zum Wirtschaftswunder geäußert, ne?
Ja, und zwar ein wunderbares Zitat von ihm. Zitiere Werner Fink: Es gab einmal ein Zeitalter, es war das Griechische. Da war der Mensch das Maß aller Dinge. Heute sind die Dinge das Maß aller Menschen.
Brillant. Echt, also bessere Diagnose der Konsumgesellschaft kann man eigentlich kaum anstellen. Kühlschrank, Fernseher und Auto werden zum Maßstab des Lebens.
Ja, das ist weniger politisch, dafür mehr von der menschlichen Seite, beobachtete Hans-Dieter Hüsch Nachkriegsdeutschland. Er beschrieb den kleinen Mann am Niederrhein, der sich einen Kühlschrank, ein Moped und eine Lebensversicherung leistet und dabei seine Sehnsüchte verliert. Hüschs Humor war melancholischer. Er sagte einmal sinngemäß, die Deutschen hätten nach dem Krieg alles wieder aufgebaut, nur die Gelassenheit nicht.
Auch nicht schlecht. Aber lass uns zur ökonomischen Seite des Wirtschaftswunders zurückkommen. Die Währungsreform hat das Wachstum gar nicht wesentlich beschleunigt. Sie ordnet sich in einen Aufschwung ein, der schon im Herbst 1947 begonnen hatte, also fast ein Jahr früher. Dieser laufende Aufschwung war sogar eine Voraussetzung dafür, dass die Reform überhaupt funktionieren konnte. Also ohne Warenangebot hätten auch die 40 Mark niemandem was genutzt.
Also Halten wir fest, die Reform hat das Wunder nicht ausgelöst, sondern sie ist sozusagen auf einen schon fahrenden Zug aufgesprungen. Die Währungsstabilität war notwendig, aber sie war eben nicht der Motor.
Genau, und in dem Zusammenhang müssen wir noch einen historischen Weisheitszahn ziehen. Auch die Währungsreform war nicht Ludwig Erhards Idee. Der eigentliche Erfinder war ein junger amerikanischer Offizier, Leutnant und Finanzexperte, der hieß Edward A. Tenenbaum. Und Tenenbaums Urheberschaft hat der deutsche Wirtschaftshistoriker Karl Ludwig Holtfrerich dankenswerterweise aufgearbeitet. Nach seinen Recherchen war es Tenenbaum, der die konkrete Umsetzung der Währungsreform ausgearbeitet hat. Der war also sowas wie der Vermittler zwischen den Alliierten auf der einen und den deutschen Finanzfachleuten auf der anderen Seite.
Ich muss dir gestehen, du hast es ja gesagt, ich habe mich mit dieser Zeit intensiv beschäftigt und viel gelesen und geforscht. Und dieser Name ist mir in der Erinnerung niemals vorgekommen. Ich glaube, ich hätte mit diesem Namen Tenenbaum gemerkt. Und das ist wirklich interessant, wie das überhaupt vonstatten gegangen ist. Vermutlich war es ja mit dem Druck neuer Banknoten eben nicht getan.
Nein, das war eine richtig geheime Kommandosache, eigentlich ein Filmstoff. Also es gab ähnlich wie bei der Papstwahl ein sogenanntes Konklave. Konkret, Tenenbaum sperrte 11 westdeutsche Währungsexperten 7 Wochen lang in einer Baracke ein, 1948, auf einem US-Flugplatz in der Nähe von Kassel. Und die sollten dann helfen, seinen Plan, den er schon lange vorher ausgearbeitet hatte, an die deutschen Verhältnisse und vor allen Dingen auch an die deutsche Sprache anzupassen.
Aber warum war das so streng geheim, dass man sich in so eine Baracke zurückziehen musste?
Ja, die Sowjets sollten davon nicht erfahren. Man hat nämlich befürchtet, dass die ansonsten mit einer Währungsreform in der SBZ, also der sowjetischen Besatzungszone, vorpreschen würden. Das wollte man verhindern.
Jetzt kommt noch eine Preisfrage. Stimmt es denn, dass Tenenbaum auch den Namen der neuen deutschen Währung, also die deutsche Mark, erfunden hat?
Ja, hat er. Das Geld war schon 1947, also ein Jahr vorher, in den USA gedruckt worden. Auch das streng geheim. Man nannte die Aktion Bird Dog, also ich übersetze mal mit Spürhund. In zigtausenden anderweitig deklarierten Holzkisten wurden dann die neuen Banknoten nach Frankfurt geschafft und im Keller der dortigen Reichsbank gelagert.
Und heute liegt viel Gold von uns in den USA. Aber warum kennt kaum jemand diesen offenbar blitzgescheiten und genialen Tenenbaum, aber alle Ludwig Erhard?
Ja, einmal wohl, weil Tenenbaum ein zurückhaltender, eher schüchterner Mann war. Also der ging schon im August 1948 wieder zurück in die USA, in seine Heimat. Er hat aus seiner Arbeit da nie großes Aufhebens gemacht, aber da ist noch eine mögliche andere Ursache für seine Unbekanntheit. Tenenbaum war nämlich Jude und der Wirtschaftshistoriker Holtfrerich, den ich vorhin schon erwähnt habe, der vermutet wohl nicht zu Unrecht, dass der deutsche Antisemitismus, der sich ja nach dem Krieg nicht einfach so aufgelöst hatte, bei der Unterschlagung seiner Verdienste um die deutsche Mark doch eine wichtige Rolle gespielt hat.
Tja, schlimm genug. Wenn Erhard aber nicht der Urheber war, dann hat der Mann mit der dicken Zigarre die Reform immerhin geschickt für sich ausgeschlachtet.
Ja, sein Slogan lautete Wohlstand für alle und der kam auch gut an bei der deutschen Bevölkerung. Das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, kann man sagen, ging wirklich auf.
So, wenn ich es richtig sehe und richtig zugehört habe, bleiben uns von den 4 Säulen des Wirtschaftswunder Stunde 0, Währungsreform, noch 2 übrig, nämlich soziale Marktwirtschaft und Marshallplan.
Ja, die sollten wir aber nicht mal so eben nebenbei abhandeln. Da steckt nämlich auch eine Menge drin. Das machen wir im zweiten Teil dieser Episode.
Okay, einverstanden. Aber mich würde nämlich auch noch interessieren, ob es das Wirtschaftswunder nur in den 3 westlichen Zonen gab oder auch in der SBZ, der späteren DDR.
Gut, schauen wir uns dann im zweiten Teil auch noch an. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute Ludwig Erhard und das Wirtschaftswunder, Teil 1. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin.
Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann solltet ihr den Podcast abonnieren. Und das ist kostenlos.